Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im 9. Kapitel des Römerbriefes. Ich lese die Verse 14 bis 24. Dort schreibt der Apostel Paulus: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen wollte und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, der moderne Mensch wähnt sich frei. Trotz aller Gängelung durch den immer mächtig werdenden Staat und trotz aller Bevormundung durch die Massenmedien, das Selbstbestimmungsrecht ist für den modernen, aufgeklärten Menschen heilig. So wie er es verfügt, so soll es sein. Und das gilt insbesondere in den Bereichen, in die sich der Staat nicht einmischt. Unsere Meinungsmacher suggerieren dem Menschen, scheinbar tun und lassen zu können, was er will. Ob er sich einen VW kauft oder einen Ferrari, ob er faul ist oder fleißig, ob er den Sonntag im Schwimmbad verbringt oder zur Kirche geht, ob er seiner Frau treu bleibt oder sich einer anderen in die Arme wirft, ob er studiert oder einen Handwerksbetrieb unternimmt. Er hat heute Freiheiten, die in früheren Jahrhunderten nicht bestanden. Das ist ganz objektiv so. Diesen Freiheitsdünkel allerdings reklamiert der moderne Mensch auch in religiösen Dingen. Er will bestimmen, wie er sich mit seinem Verhältnis zu Gott verhält. Und darum nimmt er an Aussagen, wie sie unser Predigttext macht, zutiefst Anstoß. Denn sie machen ihm das Selbstbestimmungsrecht streitig. Da steht, dass Gott erwählt und verstockt. Da steht, dass Gott sich erbarmt, wessen immer er will, und verstockt, wen er will. Was gilt im Blick auf sein Verhältnis zu Gott? Auf diese Frage gibt unser Predigttext Auskunft. Dazu spreche ich im ersten Teil über das Verhältnis des Menschen zu Gott unter dem Blickwinkel, dass Gott der Schöpfer und der Mensch das Geschöpf ist. Und im zweiten Teil spreche ich dann über Gottes freie Gnade im Blick auf den Menschen und was das dann für den Menschen bedeutet. Zum Ersten, Gott und der Mensch. Es ist eine ganz grundlegende Einsicht, dass Gott als der Schöpfer aller Dinge auch Verfügungsgewalt hat über seine Geschöpfe. Das ist ja der Hintergrund der Argumentation des Paulus, wenn er hier sagt, ja, wer bist du eigentlich, Mensch, dass du mit Gott rechtest? Hat nicht der Töpfer Macht, aus einem Klumpen Ton entweder ein Gefäß zu ehrenhaftem oder zu unehrenhaftem Gebrauch zu machen? Diese schöpfungstheologische Ebene ist die Ebene, auf der Paulus hier argumentiert, mit diesem Bild vom Töpfer und dem Ton. Und darum kann er auch sagen, spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Damit weist Gott den diskussionswütigen Menschen in seine Schranken. Er soll erkennen, dass er nicht über sich selbst verfügen kann, sondern dass es einen Schöpfer gibt, der über ihn verfügt. Sie merken, das ist ein ganz anderes Wirklichkeits- und Selbstverständnis, als es uns in unserem modernen Denken, in den Massenmedien, in Schulen, im Rechtswesen vorgetragen wird. Hier steht der Mensch nicht in freier Selbstbestimmung, sondern Gott, der Schöpfer, verfügt über ihn. Und die Bibel warnt den Menschen davor, warnt das Geschöpf, kritisch seinem Schöpfer gegenüberzutreten. Wir lesen bei Jesaja: Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du und sein Werk, du hast keine Hände? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werks meiner Hände? Wir sehen, wie Gott hier deutlich macht, wie es denn in Wirklichkeit aussieht. Er, der Schöpfer, weist hier den selbstherrlichen Menschen in seine ihm geschöpflicherweise zukommende Stellung unter Gott. Und Gott reklamiert sein Recht als Schöpfer. Und so sehr wir Menschen uns auch bemühen, unser Selbstbestimmungsrecht Gott gegenüber zu sichern, es geht gar nicht anders. Wir sind und bleiben Geschöpfe, über die ein Schöpfer verfügt. Es wurde schon andeutungsweise klar, dass dieses Bild vom Töpfer und vom Ton sich im Alten Testament bereits befindet. Und so lesen wir denn auch bei Jeremia. Und hören wir, was uns dort gesagt wird. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh in des Töpfers Haus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus, und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet unter seinen Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir: Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Warum sagt Gott so etwas zu Israel? Gott macht damit seinem Volk deutlich, dass er Macht über es hat. Macht zu retten und zu heilen, aber auch Macht zum Verderben und zum Gericht. Doch mit diesen Worten will uns Gott nicht veranlassen, nun zu schlussfolgern mit unserer Logik: Na denn, dann ist ja alles vorherbestimmt, alles determiniert, nichts passiert zufällig, alles ist von Gott im Detail organisiert. Mag ja sein, aber diese Schlussfolgerung hilft uns keinen Deut weiter. Was will Jeremia, was will Gott durch Jeremia sagen? Wir lesen bei Jeremia weiter: Bald rede ich über ein Volk und ein Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt, von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Merken wir, die ganze Rede vom Ton und vom Töpfer führt hier bei Jeremia nicht zu einem Determinismus. Wir haben also nicht das Recht, aufgrund dieses Bildes vom Töpfer und dem Ton abzuleiten, dass Gott alle Dinge im Voraus fest verfügt, so richtig die Ableitung sein mag und wie es denn auch in Wirklichkeit ist. Aber das alles führt uns eben nur zu den Gespinsten unserer spekulativen Vernunft. Nein, Gott will etwas anderes. Er will, wie aus den weiteren Aussagen Jeremias hervorgeht, mit dem Bild vom Töpfer und dem Ton die Menschen zur Umkehr rufen. Er kündigt sein Gericht an und er deutet an, ich habe Macht, euch zu zerstören, ich bin der Schöpfer, ihr könnt mich nicht hindern, wenn ich über euch Gericht übe. Das sagt er mit dem Bild vom Töpfer und vom Ton. Und wenn nun ein Volk diese Gerichtsbotschaft, diese Botschaft von der Souveränität Gottes hört, will er die Menschen damit anreizen, doch umzukehren, ihn zu fürchten und seine Macht zu erkennen. Und wenn sie dann tatsächlich umkehren, dann hat Gott gesagt, dann vergisst er seine Gerichtsbotschaft, dann vergisst er, was er diesem Volk Böses tun wollte. Wir sehen das sehr anschaulich beim Propheten Jona. Er ging auf Gottes Geheiß nach Ninive in jene heidnische Stadt und predigte, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Ein festes, gewisses Wort, so möchte man meinen. Aber die Einwohner dieser heidnischen Stadt kehrten um zu Gott, sodass Gott das angekündigte Gericht nicht vollstreckte. Wir wissen, wenn Sie die Geschichte Jonas kennen, Jona war enttäuscht, dass Gott seine Gerichtsandrohung nicht wahrmachte. Und Gott musste dann selbst dem Propheten beibringen, dass er doch barmherzig ist und keine Freude hat daran, Menschen zu verderben. Das sieht nun ganz danach aus, als läge es am Menschen, ob er denn bei Gott Gnade findet oder nicht. Als läge es in der freien Entscheidung des Menschen, wenn er sich bekehrt, dass Gott dann eben aufgrund der menschlichen Initiative sein Gericht aufspare, seinen Plan ändere, sich des Übels, das er zu tun gedachte, gereuen zu lassen. Es bleibt für unsere menschliche Logik ein Geheimnis, wie Gottes Wirken und menschliches Wirken einander zugeordnet sind. Eins aber muss immer klar sein: Gott ist der Schöpfer und er steht immer über dem Menschen. Es steht alles in seiner Macht und er weiß alle Dinge, auch das, was noch zukünftig ist. Er ist auch nicht überrascht oder perplex, wenn ein Mensch sich anders entscheidet. Wenn Gott einen Menschen erschafft, dann weiß er, was aus einem Menschen werden wird. So lesen wir es in unserem Predigtext, dass er zu dem Pharao sagte, längst bevor Mose zu ihm gegangen war, dass er den Pharao verstocken würde, das Herz des Pharao verstocken würde. Und so ist denn auch Gottes Wort zum Pharao, ich habe dich erweckt, ich habe dich auf die Bühne der Weltgeschichte gebracht, damit ich an dir meine Macht erzeige. Gott wusste das. Und trotzdem lesen wir, und Pharao verhärtete sein Herz, mehrmals. Und ebenso lesen wir, und der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Wer war es denn nun? Wir merken, wieder stehen wir mit unserer Logik in einer Sackgasse. Eins aber ist klar, Gott hat bei sich entschieden, ob er den betreffenden Menschen retten wird oder nicht. Und darum kann die Schrift sogar sagen, der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. An dieser Stelle kommen wir ins Fragen. Warum, fragen wir, hat nun Gott einen Adam erschaffen, der dann sündigte. Er wusste es doch. Hat Gott den Sündenfall zugelassen? Warum hat Gott den Sündenfall zugelassen? Ja, hat er ihn vielleicht sogar vorherbestimmt? Er wusste doch, was für Leid über die Menschheit kommen würde. Wenn wirklich alles so von Gott bestimmt war, ich lasse Sie jetzt in einen Abgrund blicken, dann ist er doch, wie es der französische Philosoph Baudelaire sagte, der Teufel. Wenn Gott all das, was dann an Leid, an Tod, an Verdammnis über die Menschheit kommen würde, wusste, vorherbestimmt hat, dann kann man doch nicht mehr von einem guten Gott sprechen. Das ist doch ein Schlag ins Angesicht eines guten Gottes. So denken wir, oder so sind wir versucht zu denken. Und glauben Sie nicht, dass Ihnen diese Gedanken ferne lägen? Wie ist das, wenn es Ihnen wirklich schlecht geht? Wenn Ihnen Leid und Tod vor Augen treten? Wenn Ihnen Ihre Existenz auf einmal zutiefst bedroht erscheint? Wo ist dann der Glaube an den guten Gott? Steigen da nicht Gedanken des Gottes Hasses in Ihrem Herzen auf? Gott, warum lässt du das zu? Du bist doch ein grausamer Gott. Vielleicht kommen noch schlimmere, noch lästerlichere Gedanken aus Ihrem Herzen hoch. So sind wir sündige Menschen zu denken versucht. Wenn wir gute Christen sind, beeilen wir uns dann zu sagen, ja, es war die Entscheidung des Menschen. Gott hatte Adam gesagt, an dem Tage, an dem du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen issest, wirst du gewiss sterben. Und so scheint es die Entscheidung des Menschen gewesen zu sein. Und tatsächlich haben Adam und Eva nicht auf Veranlassung Gottes, sondern auf Veranlassung des Teufels, des Versuchers, das Gebot Gottes übertreten und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Wir werden dieses Geschehen nie spekulativ einordnen können. Wir müssen es einfach in seiner Tatsächlichkeit akzeptieren. Und dabei noch ein weiteres akzeptieren. Nämlich, dass bei aller Verfügungsgewalt Gottes über den Menschen das, was der Mensch bei Leibesleben tut, bedeutungsvoll ist. Das, was wir in unserem Leben tun, hat schon Bedeutung. Für unsere Kinder und ganz gewiss auch für uns selbst. Und ganz gewiss kann es sein, dass ein Mensch, etwa wenn er ein öffentliches Amt wahrnimmt, mit seiner Entscheidung höchst bedeutungsvolle Folgen herbeiführen kann für eine ganze Gesellschaft, für ein Land oder gar für die Welt. Das, was wir mit unserem Leibe, und das heißt mit unseren Gedanken und Sinnen, mit unserer Zunge, mit unseren Händen und Füßen tun, hat Folgen. Wir dürfen es nicht als gering ansehen, es abschätzig behandeln und sagen, naja, es kam man so. Wir haben kein Recht, es klein zu reden. Und weil das so bedeutungsvoll ist, was Menschen tun, darum war erst recht das, was Adam tat, bedeutungsvoll. Denn er stand an einer herausragenden Stelle, an der Spitze der Menschheit, gleichsam als Stellvertreter für die von ihm abstammende Menschheit. Und das, was er tat, hatte in der Tat weitestgehende Konsequenzen für die dann entwickelnde Menschheit. Deshalb auch der berechtigte Zorn Gottes über der Sünde Adams. So sehr wir sagen mögen, warum hat Gott dieses zugelassen? So sehr war es doch die willentliche Tat Adams Gottes Gebot zu übertreten. So sehr war es der Glaube an die Lüge, oder sagen wir der Aberglaube an die Lüge, die die Schlange Eva vortrug. Und eine solche Tat hat Bedeutung. Sie ist ein Schlag in das Angesicht des guten und gnädigen Gottes, der Adam alles gegeben hatte, was er zum Leben brauchte, einschließlich einer sicheren Existenz, einschließlich eines problemfreien Lebens, ohne Krankheit, ohne Leid, einschließlich einer Schöpfung, die nicht von der Vergänglichkeit gekennzeichnet war. Das alles hatte Adam, das, was wir uns wünschen, eben das Paradies. Und dann sagt Adam, du hast mir nicht genug gegeben. Wir merken etwas von dem, welche Bedeutung menschliches Handeln vor Gott und Gott gegenüber hat. Und so ist die Menschheit in Sünde gefallen. Adam hat der Verführung durch den Satan nachgegeben und Gottes Gebot übertreten. Die Bibel berichtet uns, wie dieses erste Menschenpaar der Lüge des Satans mehr glaubte und erwartete, wie Gott sein zu können. In diesem Irrtum griffen sie nach der verbotenen Frucht und übertraten Gottes Gebot. Und damit griff Gottes Recht, das er zuvor Adam verkündigt hatte. An dem Tage, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben oder wirst du gewisslich sterben. Das war Gottes Recht. Und Adam wusste es. Und mit dem Sündenfall trat ein, was Gott angekündigt hatte. Das ewige Verderben kam über die Menschheit. Und mit diesem all das Leid, das uns manchmal an der Güte Gottes zweifeln lässt. So ist das mit Gott, dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Ich komme zum zweiten Teil, Gott und seine Gnade. Paulus sagt in unserem Predigtext, da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Gott hatte also vor Augen, dass die Menschen, die er geschaffen hatte, unter seinem Gericht, unter seinem gerechten Zorn für immer verloren gehen. Und wir bedenken, das entsprach und entspricht seiner Gerechtigkeit. Der Mensch hat nichts anderes verdient, und das heißt auch wir alle, Sie und ich, wir haben nichts anderes verdient als Zorn und Ungnade. Das ist das, was uns von Rechts wegen zukommt. Und Gott wollte und will sein Recht durchsetzen. Er tut nichts Verkehrtes, wenn er die Menschheit wirklich dem ewigen Tode preisgibt. Aber dann sieht er das Schicksal der Menschen. Er sieht all das Verderben, das nach seinem Recht über die Menschen kommt. Und dann empfindet er Mitleid. Ihn rührt das Erbarmen. Er sagt bei sich, soll das Ende der Menschheit sein? Er möchte deutlich machen, dass trotz seines gerechten Zorns er gnädig sein kann und gnädig ist. Er hat diese verlorene, in Todesangst dahinlebende Menschheit vor Augen. Er hat vor Augen, wie die Menschen nach dem Tode im ewigen Verderben stehen und sagt, nein, das kann's nicht gewesen sein. Ich will angesichts dieser meiner Gerechtigkeit deutlich machen, dass ich trotzdem gnädig bin. Und so wählt Gott aus dieser verlorenen Masse der Menschheit einige aus, um an ihnen zu zeigen, ich bin ein gnädiger Gott. Ich liebe die Menschen. Gott ist nicht im Mindesten dazu verpflichtet. Kein Gesetz zwingt ihn dazu. Diesen Sachverhalt hat der Apostel Paulus vor Augen, wenn er in dem 8. Kapitel des Römerbriefes, das unserem Predigtext vorausgeht, sagt: Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und damit stehen wir vor der für uns ebenso unbegreiflichen Tatsache, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, sich aus der Masse der Verlorenen ein Volk zu sammeln, dem er schlussendlich das ewige Leben gibt. Gott ist darin ganz frei. Wem ich gnädig bin, sagt unser Predigtext, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich eben. Und so erscheint uns Gott wieder fragwürdig, willkürlich. Aber bedenken wir, würde Gott sich an Recht und Gesetz halten, dann müsste er uns alle verdammen. Und darum ist es umso bedeutsamer, dass Gott sich überhaupt entschließt, einige Menschen zu retten. Gott rettet sein Volk nicht, ohne seinen Zorn auch gegenüber den Erwählten durchzusetzen und ihnen Recht zu schaffen. Und das hat er getan in Jesus Christus, seinem Sohn. Indem er ihn stellvertretend für sein Volk leiden und sterben lässt, schuf er die Versöhnung, die notwendig war, um seinem Recht Genüge zu tun. Um Christi willen vergibt Gott Sünden. Um Christi willen ist er barmherzig. Und weil er seinem Sohn die Sünden seines Volkes zugerechnet hat, darum rechnete er sie seinem Volk, uns, eben nicht mehr zu. Und darum rühmt die Bibel die Barmherzigkeit Gottes. Nehmen wir etwa die Worte des 103. Psalms. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ja, Gott weiß, dass wir armselige, vergängliche, dem Tode verfallene Menschen sind, eben Staub. Und er will uns gerade aus dieser Armseligkeit herausretten, eben weil er Mitleid empfindet. In vielen Bildern und Gleichnissen macht uns die Bibel die Barmherzigkeit Gottes deutlich. Denken wir etwa an das Bild vom guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Denken wir an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, wo der Zöllner in den Tempel geht und betet: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Gott diesen in seinem Gewissen zerknirschten, in seinem Herzen zutiefst angefochtenen Mann gnädig annimmt, ihn rechtfertigt. Liebe Gemeinde, so ist Gott. Er will Barmherzigkeit üben, gnädig sein, der Sünde nicht mehr gedenken. Und darum lässt er der Welt einmal verkündigen: Ich habe Macht, wie der Töpfer über den Ton. Ich bin der Schöpfer. Und darum lässt er der Welt noch mehr das Evangelium verkündigen von Jesus Christus, von der vollbrachten Versöhnung, von dem Frieden mit Gott. Mit diesem Wort will er Glauben schaffen. Und das heißt, dass wir nun auf Gottes Zusagen, die er im Evangelium macht, vertrauen sollen. Paulus sagt: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aus Gnaden seid ihr selig geworden, heißt, Gott hat es euch gegeben. Ich komme gleich darauf zurück. Durch den Glauben, indem er uns also in der Verheißung zusagt: Ich rette dich, ich habe dich in meinem Sohn versöhnt, ich rechne dir meine Sünden nicht zu, reizt er uns zu glauben, dass es so ist, und indem wir glauben, haben wir, was er sagt. So handelt der gnädige Gott. Und er braucht dabei unsere Mitwirkung nicht, wenn er einen Menschen retten will. Gott gibt es seinen Auserwählten, dass sie ihre Armut und Verlorenheit erkennen und vor der Heiligkeit Gottes erschrecken. Aber er gibt es ihnen auch, Jesus Christus zu erkennen und die Erlösung in ihm. Er gibt es ihnen, dass sie in ihrem Herzen darauf vertrauen, dass sie darauf abstellen, es ist so. Ja, dann brauchen sie sich nicht mehr mit ihren Werken, ihrer Entscheidung, mit Taten oder Erlebnissen zu vergewissern, ob sie gerettet sind, sondern sie haben die Gewissheit der Erlösung in der Zusage Gottes. So schafft Gott in den Herzen den Glauben, dem die Verheißung der Gerechtigkeit gilt. Das heißt, für sein Heil ist der Mensch nicht verantwortlich. Zur Verantwortung zieht Gott den Ungläubigen. Beim Christen fragt Gott nicht: Hast du dich auch gründlich bekehrt? Er fragt den Nichtchristen: Was hast du getan? Und er muss Antwort, der Nichtchrist muss Antwort geben und kann keine geben. Der Gläubige ist aus freier Gnade vor Gott gerecht. Er muss keine Antwort geben, es sei denn, dass die freie Gnade Gottes seine Zunge löst und die Freundlichkeit Gottes preist und Gott rühmt für seine Barmherzigkeit. Lassen Sie mich nun konkretisieren, wer zu dem Volk Gottes gehört. Es sind diejenigen, die Gott durch den Glauben mit Jesus Christus verbindet. Jesus sagt ja, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und er spricht davon im hohen priesterlichen Gebet, dass Gott, der Vater, Jesus ihm die Seinen gegeben hat. Das heißt nun, dass die Initiative auf den Bau der Kirche, die Initiative, wer denn zum Glauben kommt, bei Gott liegt. Das heißt auch, nun menschlich gewendet, dass man das Volk Gottes nicht mit einer bestimmten Kirche oder Gemeinde gleichsetzen kann. In den irdischen Zusammenkünften des Volkes Gottes sitzen auch glaubenslose oder kleingläubige Menschen. Sie sind zwar religiös, sie meinen, sie wären gläubig, aber sie kennen weder das Evangelium noch vertrauen sie darauf. Und leider auch nicht wenige Pfarrer und Priester und Bischöfe finden sich in der Kirche, die nicht zu dem Volk Gottes gehören, das Gott in Christus erwählt hat. Wer aber wirklich im Glauben steht, der hat rechtmäßig an Jesus Christus teil. Nun werden Sie fragen, woran erkenne ich denn, dass ich in rechter Weise glaube? Dazu ist zu sagen, man kann seinen Glauben nicht an einem selbst festmachen. Ich vermute mal, Sie haben sich noch nie den Puls gefühlt, um festzustellen, ob Ihr Herz noch schlägt, ob Sie noch leben. Das wussten sie einfach, dass sie leben, weil sie es sahen, weil es zu ihrer Wirklichkeit gehörte. So können wir also nicht unseres Glaubens gewiss werden, indem wir uns selber gleichsam geistlich den Puls fühlen, um festzustellen, ob wir gläubig sind. Ob ich glaube, erkenne ich daran, dass mir das Evangelium vor Augen steht und in den von Jesus verordneten Zeichen von Taufe und Abendmahl ich die Zusagen höre und an ihnen gewiss werde, Gott ist mir um Jesu Willen gnädig. Mit anderen Worten, die Gewissheit des Glaubens kommt von außen und nicht von innen. Gott stellt im Evangelium seinen Sohn Jesus Christus als den vor, in dem wir die Versöhnung haben. Und nun wiederhole ich, was ich gestern Abend schon gesagt habe. Von ihm heißt es: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist eine der vielen Zusagen, mit der Gott auch ihnen sagt: Jesus hat deine Sünden getragen. Und weil Gott uns nicht belügt, sondern zu seinem Wort steht, mögen wir seinem Wort glauben und zu ihm kommen und ihn anrufen und bekennen, dass wir gesündigt haben und auf ihn hoffen. im Blick auf die Gerechtigkeit vor Gott. Durch den Glauben werden wir gerettet. Und das bedeutet, dass wir ganz auf das Werk Jesu Christi vertrauen. Damit nimmt uns Gott alles aus der Hand, auf das ein religiöser Mensch stolz ist. Vordergründig ist das ein Verlust, weil wir etwas verlieren. Unsere Werke, unser Tun, unsere Frömmigkeit, etwas, was wir sehen und handhaben können. Aber in Wirklichkeit ist es ein Gewinn, wenn Gott uns das wegnimmt, wenn er uns arm macht und demütigt. Denn dann erkennen wir, dass unser Heil nicht von uns abhängt, sondern von Gottes gnädigem Willen, von seinem grundlosen Erbarmen. Die Rettung eines Menschen findet so einen festen und gewissen Grund in Gott und seinem unverbrüchlichen Wort. Und darum wird der rechte Glaube keine andere Erlösung haben wollen als die in Jesus Christus. Er wird gerne Gottes Wort hören, gerne zu Gott beten und zusammen mit anderen Christen im Gottesdienst Gottes Barmherzigkeit loben. Er wird sich nach seinen Gaben in der Gemeinde engagieren und im Übrigen aus der geschenkten Vergebung leben und seine Nächsten lieben und ihm dienen. Doch der Glaube ist nicht rechter Glaube, weil er das alles hat und tut, sondern er hat und tut das alles, weil sein Glaube aus den Zusagen Gottes lebt. So lebt der Christ von der Gnade Gottes, der Gnade allein. Ich komme zum Schluss. Während Gott sich aus allen Völkern sein Volk sammelt, um an diesem Volk zu zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist, trägt er in Geduld die anderen, die Gottlosen, die unter seinem Zorn stehen. Er lässt sie leben und lässt sie auch sich ihrem Unglauben entsprechend verhalten. Sie sind noch da. Sie tanzen um ihre Totempfähle herum, sie ziehen für ihre Götzen in den Heiligen Krieg, sie tätigen ihre Geschäfte und maximieren ihren Gewinn, sie kaufen sich eine Motorjacht, auf der sie die Ehe brechen, sie besaufen sich, um den ätzenden Alltag zu vergessen, sie verüben Gewalttat, Betrug und Lüge, und viele andere leben ihr spießiges Alltagsleben in bürgerlichem Anstand, und haben keinen Glauben und wollen auch keinen. Von ihnen heißt es, dass Gott sie verstockt hat. Er betäubt sie. Gott betäubt sie, dass sie das Licht des Evangeliums nicht sehen und verstehen. Und er gibt ihnen damit das, was sie verdienen. Paulus sagt, so erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Wir verstehen nicht, warum Gott nicht alle Menschen rettet, und es wäre müßig, darüber nachzugrübeln. Aber Gott zeigt uns mit dieser Aussage, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er uns rettet, dass er nicht verpflichtet ist, uns zu retten, und dass es nicht unser Verdienst ist oder gar ein Anspruch, den wir hätten ihm gegenüber. Und darum lernen wir daraus, billigerweise ihn zu fürchten, ihn, den verborgenen Gott, zu fürchten und täglich neu unsere Zuflucht zu suchen in den Verheißungen seines Evangeliums. Und deswegen sollten wir uns billigerweise hüten, all die spekulativen Überlegungen anzustellen, von denen wir gestern und auch heute gesprochen haben, vor allem auch die Überlegung, wer ist nun verstockt und wer nicht. Diese Frage geht uns nichts an. Man hätte so auch den Apostel Paulus als Verstockten bezeichnen können, als er noch ein Eiferer gegen den Herrn war und die Gemeinde verfolgte. Aber Gott hat ihn bekehrt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es um uns herum Menschen gibt, die dem Evangelium widerstehen und denen Gott nicht in den Weg tritt. Einige begegnen dem Evangelium in passiver Gleichgültigkeit, andere polemisieren offen dagegen. Nicht selten finden sich unter diesen sogar Menschen, die zu einer Kirche gehören und für Christen gehalten werden wollen. An ihnen wird deutlich, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch zur Erkenntnis Christi kommt. Der Apostel Petrus skizziert diese Unterscheidung zwischen Christen und Nichtchristen, wenn er von Christus sagt, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Nach allem, was wir nun gehört haben, auch gestern, müssen wir wohl sagen, die Einsicht, dass Gott der Schöpfer ist und über seine Geschöpfe verfügt, ist für uns Menschen in jeder Hinsicht demütigend. Doch dass er sich in seiner Barmherzigkeit ein Volk, eine Kirche aus allen Völkern der Welt erwählt hat und sie zusammenbringt, indem er sie zum Glauben an das Evangelium ruft, das ist das Große und Wunderbare, für das wir Gott billigerweise loben und dessen wir uns immer wieder neu anhand des Evangeliums vergewissern wollen. Damit stehen wir wieder vor dem, was wir gestern Abend miteinander bedachten, vor dieser Komplexität in Gott, dem verborgenen Gott, dem souveränen, erwählenden und verwerfenden Gott, den wir billigerweise fürchten und anbeten. Das ist der Gott, den wir nicht verrechnen können, der Gott, der nicht in unser systematisches Schema passt. Das ist der Gott, der uns immer wieder bekennen lässt, Herr, nichts habe ich vor dir zu bringen, ich bin eine Scherbe unter Scherben. Aber dann hat dieser Gott, dieser selbe Gott, seinen Sohn gesandt und sein barmherziges Angesicht offenbart. Und davon ist die Bibel voll, sie schwärmt von der Barmherzigkeit Gottes. Und so suchen wir billigerweise unsere Zuflucht zu dem in Jesus Christus offenbaren Gott und trösten uns der Zusagen des Evangeliums, dass er das Lamm Gottes ist, das unsere Sünden getragen hat. Gott gebe, dass keiner unter uns diesem Herrn und Gott, diesem gnädigen Gott, den Glauben versage. Amen.